Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Heute bin ich remote verbunden mit einem 20-fachen Buchautor, einem gebürtigen Österreicher, ganz genau genommen Wiener, welcher schon seit 2001 in Übersee lebt. Und das ist ein Valley-to-Valley-Podcast sozusagen aus dem Inn-Dal-Valley rüber ins Silicon Valley über Zeitzonen hinweg. Herzlich willkommen, Mario Herger.
Vielen Dank für die Einladung, Markus.
Ja, danke dir, dass du zugesagt hast, dass du bei uns oder bei mir im Podcast dabei sein kannst. Du hast 20 Bücher geschrieben, unglaubliche Zahl. Ich habe schon philosophiert, wie denn das geht. Macht ja sonst dann noch ein paar Sachen. Und du schreibst über technologische Trends, technologische Themen. Sei es jetzt, du hast mir gesagt, vor 8 Jahren ist dein Buch Der letzte Führerschein-Neuling auf den Markt gekommen auf Deutsch. Schreibst du über künstliche Intelligenz, schreibst du aber auch über Silicon Valley Mindset und die Haltung oder dieses Mindset, wie wir damit mit diesen neuen Technologien umgehen können, beleuchtest die Trends und Themen unserer Zeit aus deinem Blickwinkel raus, direkt im Valley. Mario, was hat dich denn damals eigentlich rübergezogen ins Valley? Wie ist das passiert?
Ja. Gute Frage. Ich wollte eigentlich immer schon ins Ausland gehen und habe deshalb auch mein Studium oder mein Curriculum so angelegt, dass ich halt auch immer Sprachen dabei habe. Habe also natürlich Englisch, Französisch und dann Russisch noch auf der Uni gelernt. Bin dann zuerst einmal nach Deutschland gegangen, zur SAP 98, habe dort in der Zentrale als Entwickler gearbeitet. Dann habe ich mir gedacht, nach 3 Jahren, weißt, jetzt bin ich in Heidelberg, wohne in Heidelberg, Waldorf ist ja eigentlich die Zentrale von SAP. Und das ist jetzt auch nicht so viel anders als Österreich. Ich muss ins fremdsprachige Ausland.
Eine schöne Stadt, Heidelberg.
Ist eine schöne Stadt, aber es ist doch ein Kaff. Ne? Es ist im Vergleich zu Wien, wo ich aufgewachsen bin, wo ich geboren bin, ist es natürlich eine kleine Stadt. Und da muss man anders denken natürlich. Ne? Da hat man in einer Fahrstunde, was man Wien durchkreuzt, hat man halt eine Fahrstunde, dann Mannheim, Frankfurt, Karlsruhe, Heilbronn, ja, Straßburg. Das war dann doch nicht, das war schön, ganz klar, aber es hatte dann die Gelegenheit geboten, dass die SAP in den USA natürlich auch Niederlassungen hatte. Und ich habe dann einmal in San Francisco zu tun gehabt, weil dann durch die Innovationskapitale der Welt ist. Und war die Möglichkeit, dort zu SAP Labs zu gehen in Palo Alto. Und da bin ich dann hin und das ist aber gleich dort. Da war Hewlett-Packard ist dort, da ist jetzt Tesla gegenüber. Ne? Ja, das sind so diese Firmen, da hast du all diese ganzen Startups gehabt, VMware, die erst damals an die Börse gegangen sind und so. Und da bin ich dann rüber und dann war so die Aufgabe als Entwickler, Entwicklungsleiter, dann auch später herauszufinden, was sind so die Technologie-Innovationen, die dort im Silicon Valley passieren, wenn wir schon vor Ort dort sind, die jetzt SAPs Innovationsstrategie beeinflussen. Wir sind so eine Art Außenposten, Vorposten gewesen. Das war weniger gedacht, dass man dort wirklich Produkt entwickelt und wenn dann nur die erste oder zweite Version eines Produktes und dann überhändigt weitergibt an eine so eine kostengünstigere Lokation, wie das Waldorf ist oder Bangalore, ja, also wo auch immer dann SAP-Lokationen mit Entwicklungsgruppen waren. Und die Nähe aber zu diesen anderen Firmen, die sehr viel Innovation getrieben haben, sollten wir den Input geben, dann wie kann uns das beeinflussen? Ich gebe ein Beispiel, vielleicht 2010, ne, kam das iPad auf den Markt. Und 2 Monate nachdem das heraus war, war die große Sapphire, das ist diese große SAP-Kundenkonferenz, und da saßen dann alle CIOs und Blogger, saßen dort mit einem iPad und die haben gefragt, wie kann man jetzt per iPad Daten auf ein SAP-System eingeben? Ne? Und das sind natürlich sehr viele technische Fragen, da war keine technische Infrastruktur dafür da, vom UX-Design, also von der Eingabeoberfläche bis hin zu so Fragen wie, Was ist, wenn ich offline bin? Wie wird das gespeichert? Wie ist das, wenn ich das iPad verliere? Wie werden die Daten, die auf dem iPad gespeichert sind, dann sozusagen gesichert, damit niemand unberechtigter Zugriff hat? Single Sign-On, all diese Fragen. Und das war so unsere Aufgabe, ne? Das zu machen und diese Lücken zu zeigen und dann entsprechend innerhalb der Organisation dazu zu bringen, dass man diese Entwicklung, also das integriert. Und das haben wir gemacht. Und da habe ich mich dann 2013 selbstständig gemacht, nachdem ich dann noch einmal 12 Jahre in Palo Alto war. Und habe mir gedacht, okay, jetzt mache ich das selbstständig für Technologien, die mich interessieren. Ne? Und habe das gemacht und bin seither selbstständig.
Hochinteressant, hochinteressant. Gerade das müssen wir mal abreißen. Die meisten werden dich kennen als Buchautor. Du bist allerdings auch, ich sage es mal so ganz breit Blogger und überhaupt Informationsbereitsteller. Wie schaut dein Alltag aus? Was ist deine Selbstständigkeit? Was tust
Was tut man so? Naja, wenn
du?
man Buchautor ist und man schreibt, man muss, ich schaue mir halt Themen an, die mich interessieren. Das ist immer das Erste. Ne? Und da habe ich dann so Schreibdurchfall. Ne? Also, das heißt, mein kreatives Outlet ist vor allem Schreiben. Und da probiere ich dann einerseits diese Technologien aus und schreibe über Sachen, die ich gesehen habe. Also ich kann ein Beispiel nehmen, ich fahre beispielsweise ins Café in der Früh und sehe selbstfahrende Autos, ne, die getestet werden mit all diesen Aufbauten. Ne. Kosten Viertelmillionen diese Fahrzeuge und so weiter, sieht man herumfahren und ich mache ein Video, während ich sie sehe. Und dann poste ich darüber und dann sieht man über die Jahre hinweg, wie sich das Ganze ändert und welche Firmen es gibt und diese ganze Bandbreite davon. Oder ich lese etwas über künstliche Intelligenz, sehe ein Werkzeug, bin auf einem Meetup am Abend. Meetups sind so Treffen am Abend, wo Leute was organisieren zu einem Thema. Das ist meistens nicht von einer Firma, das sind oft private, die eine Gruppe, Online-Gruppe haben und dann trifft man sich dort und tauscht sich aus. Und dann sitzt man dem Lehrer aus Oakland, also über die Bay Area hinüber, über die Brücke hinweg, ein Lehrer, der sich interessiert für Drohnen. Ja. Oder irgendeine Rumänin, die dann im einen sitzt, die selber eine Roboterfirma gegründet hat. Ja, also da spricht man solche verrückten Typen. Ja. Oder den graubärtigen NASA-Ingenieur, der irgendwie schon in den 80er Jahren irgendwelche Raketen ins All geschossen hat. Ne, der sitzt dann auch dort. Also man hat da eine sehr große Bandbreite an wirklich durchgeknallten, an auch sehr interessanten Leuten, die man da hat. Und die Gespräche, die man halt hat, ist dann immer sind sehr, sehr ermunternd, weil man spricht über die Möglichkeiten. Ne? Man sieht die Begeisterung und das sind ja nicht Amerikaner, sondern der Großteil der Leute sind ja nicht in den USA geboren, die kommen aus Europa, aus Asien und damit hat man hier sehr viel Varietät. Und das ist etwas, was einen am Leben hält, also was einen selbst auch Ansporn gibt, auch Sachen auszuprobieren. Und das beginnt halt in der Früh dann immer. Ich setze mich hin, habe dann mal Calls mit Europa, weil wir sind in 9 Stunden Zeit verschoben. Ne? Zum Beispiel, wir zeichnen jetzt diesen Podcast gerade auf, während es bei dir jetzt fast 17 Uhr ist. Bei mir ist es jetzt fast 8 Uhr in der Früh. Dann, wenn all diese Calls und E-Mails beantwortet sind, dann beginne ich jetzt zu schreiben oder auf Meetings zu fahren. Meistens in Cafés treffe ich mich mit Leuten halt bis zum Abend. Das ist halt, wenn niemand so richtig da ist. Und dann habe ich hin und wieder Delegationen, die sich das alles selbst anschauen möchten und nicht nur in meinen Büchern lesen oder in meinen Vorträgen davon hören wollen, sondern selber mal in einem selbstfahrenden Auto drinnen sitzen wollen. Selbst einmal mit Leuten reden wollen, die künstliche Intelligenz entwickeln, die Roboter entwickeln, die Unternehmen gegründet haben, Startup-Gründer sehen. Ja. Und das ist, wo ich dann so ein Touristenführer bin, die Kontakte habe, die ich dann durch diese vielen Treffen dann aufbaue und versuche ein interessantes Programm für die zu erstellen, aber auch so Hintergrundinformationen über das Silicon Valley selber zu geben. Also sprich, was kostet das Leben hier eigentlich? Ne? Das ist sauteuer. Das ist wirklich sehr teuer. Wie stellt man Geld auf? Was ist mit den Obdachlosen hier? Wie ist jetzt Trumps Politik, das Silicon Valley? Wie beeinflusst das das Silicon Valley? Und so weiter. Und das sind halt so Gespräche, die man dann hat bei so einer Delegationsreise.
Cool, also bist du ja unser Scout im Valley. Und wie du es gesagt hast, so also schön Reiseleiter, also da geht es ja nicht nur darum, irgendwelche selbstfahrenden Autos und so weiter, das ist alles schön, aber auch das Rundherum, ne? Das Ökosystem ist ja ganz spannend. Allein schon diese
Das
Meetups sind
Ökosystem,
extrem
ja genau.
spannend.
Genau, also das Ökosystem, weil du das redest, ich versuche da immer, wenn man das Ökosystem des Silicon Valley sich anschaut, ja, dann hat man ja fünf Hauptplayer. Das eine sind einmal die Startups selber, von denen man redet, ne, die nicht wissen, was ihr Produkt oder Service ist, die nicht wissen, wer ihre Kunden sind, die nicht wissen, wie man Geld damit macht. Ja, Friseur, da weiß man alles, ne? Aber bei Twitter oder TikTok, das weiß man nicht. Ne? Oder
Ja.
OpenAI, ChatGPT, was ist eigentlich das Produkt? Ja? Wer zahlt dafür? Das ist gerade das, was sie heraus haben. Das zweite sehen natürlich dann die Venture-Kapitalisten. Das sind die Leute, die das Geld reinstecken, das Ganze. Und da sitzt ja mehr als die Hälfte des Venture-Kapitals von Beträgen her, sitzt im Silicon Valley. Also das wird von den USA, ja, sitzt im Silicon Valley. Und interessant ist auch vielleicht ein kleiner Ding, dass das erste Venture-Kapital-Firma in Silicon Valley von einem Österreicher mitgegründet worden ist. Ne? Kleiner Perkins ist heißt diese Venture-Kapital-Firma, und da ist der Eugene Kleiner oder Eugen Kleiner, stammt aus Wien. Ist ein Jude gewesen, den die Nazis vertrieben haben, der für die Nazis flüchten musste. Der hat das dann. Also das heißt, wir haben jetzt Startups, Venture-Kapitalisten, haben wir die Universitäten. Wir haben Stanford, wir haben Berkeley, ja, wir haben dann kleinere Universitäten hier, UCSF, ja, all diese kleineren Universitäten. Dann haben wir das als vierten Ding, haben wir Legacy-Firmen, also Firmen wie Google. Ja. Google ist eine Legacy-Firma, Apple ist Legacy-Firma. Das sind eigentlich schon alte Firmen, auch wenn die nicht älter als 30 Jahre sind. Ja. Das sind halt schon die etablierten Mächte, die man dann hat. Und als fünftes Element hat man dann Acceleratoren, so Beschleunigerprogramme, ja, also wo man sich als Startup anmelden kann, und gecoacht wird und lernt, wie man Businessplan macht, wie man Marketingplan macht, wie man pitcht, ja, also wie man sein Unternehmen anpreist, wo man aber auch die ganzen Connections kriegt, weil die Venture-Kapitalisten dort natürlich ein- und ausgehen und Firmenvertreter, die sich dann anhören, was da für Startups wieder in diesem Jahrgang drinnen sind, diesen Batch. Also da gibt es ja Y Combinator oder Plug and Play Center. Ja. Und das sind wichtige Elemente. Das sind die fünf Hauptelemente. So wie in der Delegationsreise ist, versuchen wir so immer einen Vertreter aus einem dieser Dinge zu finden, und zu machen. Und dann gibt es natürlich noch andere Elemente. Also man schaut sich historische Plätze an, man spricht mit Vordenkern, die nicht so irgendwie da einzuordnen sind. Und das Interessante, glaube ich, daran ist auch, dass wir natürlich viele Deutschsprachige oder viele Europäer auch treffen. Und das Wichtige für die Personen zu sehen ist dann, dass sie oft denselben Hintergrund haben. Das heißt Ausbildung oder Gegend, wo sie aufgewachsen sind, aber doch völlig anders reden über diese Dinge, als man das in Europa reden würde. Ne? Gerade KI. Ne? Du weißt das ja selber. Wie redet man über KI? Ja, die KI wird uns alle töten, und der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch und sowieso und überhaupt. Ne? Das ist alles schlimm und furchtbar. Und hier aber reden die Leute über die Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass sie die Gefahren und Risiken hinten nachlassen, aber wenn man nur über die Gefahren und Risiken redet, dann packt man nie was an, weil es ist ja zu gefährlich, was zu machen. Ne? Stellt sich dann heraus, wenn man es einfach macht, dass viele der Gefahren und Risiken, die man vorher gesehen hat, eigentlich nie eintreffen. Ne? Also das ist nicht wirklich relevant ist. Und das ist etwas, was, glaube ich, die größere Erkenntnis ist für die Leute, dass sie sehen, wie die Leute reden. Hier. Und sie merken selber dann, wie sie selber über die Sachen reden, wie negativ, wie angstgetrieben sie kommen. Ja. Und das ist so eine Message, eine Botschaft, die dann mitkommt.
Hochinteressant, hochinteressant. Ich habe vor kurzem an US-Investor sprechen können, und der hat gesagt, also zu uns da, Europa, wir haben eigentlich alles, wir haben unglaublich viele Fachkräfte, wir haben Wissenschaft, wir haben Wirtschaft, wir haben unglaublich tolle Voraussetzungen. Zwei Dinge vermisst er: einerseits unser Selbstvertrauen und zweitens Storytelling. Und da sind wir schon beim Thema, wie wir drüber reden. Was mich da interessieren würde, wie siehst du das? Ist das jetzt eine US-Geschichte oder ist das wirklich spezifisch im Valley? Diese Einstellung, diese
Also
Neugier.
zuerst einmal, du hast zwei sehr gute Punkte gebracht, schon einmal, ne? Also Selbstvertrauen und Storytelling. Ich meine, wir kommen aus dem Sprachraum der Brüder Grimm, Wilhelm Busch. Wir haben Nobelpreisträger in der Literatur zum geht nicht mehr. Ja? Elfriede Jelinek war eine der letzten Nobelpreisträgerinnen Literatur aus dem Österreich, ja, aus dem deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir können Geschichten erzählen. Aber wir kombinieren das nicht mit der Technologie. Ne? Wir gehen nicht dran und erzählen über Technologiegeschichten. Ja? Wir verlassen uns darauf, dass man die technischen Begriffe runterrattert, ja? Und dann hofft, dass die Leute es von dir auf die Knie brechen und dir den Sack mit dem Geld rüberschieben. Ja? Also, man muss die Leute inspirieren und motivieren, dass sie auch Geschichten erzählen. Wir haben aber natürlich geschichtlich gesehen das Problem, dass wir ein Regime haben oder Regime hatten. Ja. Beide linken und rechten Regime kann man aus dem deutschsprachigen Raum haben katastrophale Ergebnisse gebracht, wo man eben solche Geschichten irgendwie erzählt hat, die natürlich aber auch immer sich gegen andere gerichtet haben, also wo andere benachteiligt worden sind. Und seither ist man sehr skeptisch, was solche Visionen betrifft, ja. Man hat gleich einmal dieses skeptische Auge darauf. Während die Amerikaner im Silicon Valley natürlich, wir sind hier nur ein paar hundert Kilometer entfernt von der größten Geschichteldruckermaschinerie der Welt, Hollywood, ja. Wir sitzen 6 Fahrstunden von Hollywood weg, ja. Und es gibt auch sehr enge Verzahnung immer zwischen Hollywood und dem Silicon Valley. Es beginnt damit, dass Walt Disney sehr viel mit Silicon Valley Unternehmen, also noch bevor es das Silicon Valley war, zu tun hatte. Also Hewlett-Packard von Hewlett-Packard hat einen Tonabgleicher gekauft für den Film Der Zauberlehrling Fantasia. Da war er also einer der ersten Kunden. Es gibt auch das Walt Disney Family Museum in Presidio in San Francisco. Wir haben George Lucas hier, ja, die George Lucas, die Star Wars Ranch. Wir haben Pixar hier zwischen Berkeley und Oakland. Ja, die sitzen also hier, also Steve Jobs gehört. Steve Jobs hat es von George Lucas gekauft, sagen wir so. Ja. Also das ist also diese enge Verzahnung oder kürzlich erst, also ich alles, was an Special Effects ist in Filmen, wird durch halt Autodesk-Software gemacht. Autodesk ist eine Firma, die Marine County, also über der Golden Gate Brücke hinweg sitzt und auch für Avatar die ganzen Technologien gemacht hat, also dass du Avatar überhaupt so filmen kannst. Also dass er sieht, was er sehen möchte danach im Film und dass dann der Film auch gerendert ist entsprechend. Und damit siehst du also, da hat man sehr starken Austausch zwischen dem Geschichtenerzählen und der Technologie. Und das natürlich beeinflusst sich gegenseitig. Und das ist auch ein wichtiges Element dann für zum Beispiel österreichische Startups, die zu uns kommen in Silicon Valley, dass sie lernen, wie man pitcht für einen amerikanischen Markt. Ne? Und da muss man Geschichten erzählen. Und das müssen wir wieder lernen, ja? Dass man das bei Technologie machen darf.
Ich behaupte auch, dass man es für den eigenen Marktgeschichten erzählen dürfen.
Na,
Weil oft
definitiv, ne?
einmal, da schlagen wir uns irgendwelche Features, kein Mensch versteht
Ja.
es. Und dann kommt
Ja.
vielleicht ein Produkt ums Eck, das gar nicht so toll ist, also
Ja.
sachlich betrachtet, aber einfach eine andere Geschichte, bessere Geschichte erzählen kann.
Ja. Und vielleicht noch etwas. Du hast gesagt, wir haben ja die Fachkräfte, die Leute. Zuerst einmal geschichtlich gesehen, ist ja der deutsche Sprachraum oder gerade auch der süddeutsche Sprachraum ja einer, der vor 140 Jahren, 120 waren, hoch innovativ waren. Die haben damals all diese Firmen gegründet, die wir heute, von denen wir heute noch zehren. Ne? Also Volkswagen, Mercedes, Bosch, Siemens, Allianz Versicherung, ja, die Margarete Steiff, ja, die ganzen Feinmechanikfirmen, Junghans etc., ja, sind alle in dieser Zeit entstanden. Das war halt diese Gründerwelle, diese berühmte. Wir waren aber, das heißt, wir haben das, und auch heute noch sind ja mehr als 50% der Haushalte im Silicon Valley, spricht man nicht Englisch als primäre Sprache. Das war bei mir genauso. Meine Frau ist so Russin, unsere Kinder sprechen zuerst, haben zuerst Russisch und Deutsch gelernt und dann erst Englisch in der Schule. Und das ist, und dann hast du sehr viele Unternehmensleiter oder Leute oder Fachkräfte wirklich, die aus dem Ausland stammen. Also autonomes Fahren, wir haben schon darüber gesprochen. Das hat eigentlich der Sebastian Thrun, ein Deutscher aus Solingen, gewonnen, den Wettbewerb und dann gestartet bei Google. Die Mira Murati ist ja auch Europäerin, die bei OpenAI die Technologiechefin war. Ja? Und da gehst du durch diese ganzen Namen durch, Sergey Brin ist ja Russe. Ja? Ja, Steve Jobs war eigentlich Syrer, also der leibliche Vater stammt aus Syrien. Und dann Elon Musk, ne, ist auch von woanders eigentlich. Das heißt, du kommst dann so durch eine Liste, wo du siehst, das sind eigentlich überall andere, aus anderen Ländern diese Leute da. Und die Frage ist jetzt für uns aber mehr, wir haben ja das Hirn, aber wieso schaffen wir es nicht, da was zu machen? Bei uns zu Hause. Und was sind diese Rahmenbedingungen, die uns da behindern. Und eine Rahmenbedingung oder ein Mindset ist natürlich, wir waren halt sehr, sehr, sehr erfolgreich mit unseren Firmen aus der Gründerzeit. Und wenn man dann nochmal was geschaffen hat, ne, dann hat man Angst, das zu verlieren und bewahrt das, ja, und traut sich nicht, weil man macht ja damit genug Geld. Ich muss dann nur die Diskussion anschauen um die Technologieoffenheit bei Automobilen. Ja, welchen Antriebsstrang man hat. Den Verbrennungsmotor, den haben wir erfunden, mehr oder weniger, den haben wir perfektioniert und da sind wir die Besten der Welt und da können uns die Chinesen nie einholen. Ja, und das wollen wir behalten, weil da nicht auch sehr viele Arbeitsplätze, sehr viel Stolz, sehr viel Expertenwissen dranhängt, das mit einem Elektroauto, mit der neuen Technologie wegginge, ja, und ins Museum wandert. Und das tut sehr, sehr vielen Leuten nicht nur finanziell weh, weil sie dann keinen Job haben, ja, sondern auch, weil ihr ganzer Stolz weggeht. Und deshalb ist diese intensive Reaktion darauf zu sehen. Ja. Und die haben uns auch behindert, diese Sachen natürlich, dass wir in andere Dinge investieren. Wir haben halt, sind ja das Maschinenbau und Pharmazeutik, Chemie. Ich bin ja selber echt studierter Chemiker, ich bin ein Chemieingenieur, promovierter Chemieingenieur. Ja. Das sind halt bei uns die großen Sachen, aber nicht so sehr die Software. Ja, Software ist nicht so Chip. Fertigung haben wir abgegeben und dann passiert es, dass diese Dinge aber immer wichtiger werden oder wichtiger werden, um als eben die, um mehr Geld damit zu machen ist, als das harte physische, ja, das man hat und das harte physische, ohne dem man eigentlich gar nicht mehr laufen kann. Und wir haben das aber immer nur so als Wischiwaschi nicht angreifbar gesehen und sind da zurückgefallen. Ja, und das sind die Amerikaner jetzt halt und die Chinesen, die sich darum halt bemühen. Wenn man sich anschaut, leider in den letzten 30 Jahren, welche großen Technologietrends es gegeben hat und wir uns anschauen, bei welchen Technologietrends europäische Unternehmen vorne mit dabei sind, also nicht nur vorne mit dabei, sondern sogar vorantreiben. So, gehen wir mal hin, Internet, ne? Mobile Geräte, Krypto, autonomes Fahren, künstliche Intelligenz, mobile Geräte hatte ich schon, ja. Dann fällt uns kein europäisches Unternehmen ein, das da vorne mit dabei in einer Liga von Apple oder Google spielt. Ja, da ist niemand da. Da muss man sich jetzt überlegen, warum ist das so? Ja, das ist nicht, weil wir zu dumm sind, sondern da stimmt was anders nicht von den Verhaltensweisen, vom Mindset und von den Rahmenbedingungen, die wir haben, die uns offensichtlich hindern und dann dazu zwingen, dass diese Leute, die wirklich was vorantreiben wollen, dann in die USA gehen.
Ja. Also wir sind ja gut dabei, Leute, die was erreichen wollen oder die was verändern wollen, wegzuschicken. In welcher Form auch immer. Und du hast gesagt, ja, das Bewahren, das, auch der Stolz, das Ego oder die Angst der Veränderung ähneln uns. Und da ist mir so nebenbei eine Geschichte eingefallen. Vor 30 Jahren wird es gewesen sein, da war ich noch in der Hotel und da waren wir auf Einkehrtag. Auf so einer Hütte oben und philosophiere so mit einem Kollegen, der sagte, ja du, jetzt kommen ja die optischen Rechner, die optischen Computer, gell? Also vor 30 Jahren. Und meine erste Reaktion war damals wirklich, ja, was tun wir denn da? Da ist ja kein Strom drin quasi, nicht? Also ich bin Elektroniker. Und er sagt, naja, dann schulen wir halt um. Und wie das so ausgesprochen habe ich gesagt, ach so, ja, eh. Nicht? Also jetzt kaum 30 Jahre später habe ich tatsächlich einen optischen Chip in der Hand gehalten. Den gibt es ja jetzt wirklich, also so schnell geht es oft. Allein das ist mir dann wieder eingefallen, wie ich diesen Chip in der Hand gehalten habe, schau, sich vor 30 Jahren hätte ich mich nur daran gewehrt. Jetzt bin ich vollkommen begeistert darüber, weil sie haben meinen Blickwinkel geändert habe. Weil ich jetzt nicht mehr nur in die Elektronik verliebt bin, sondern in die Dinge, die man damit machen kann. Und dann ist es ja wurscht, ob das jetzt mit Licht rechnet oder mit Strom, auf gut Deutsch. Es geht darum, dass was gut rauskommt. Und oft ist der Weg, um diese Angst zu überwinden, diesen Stolz über Bord zu werfen, gar nicht so weit. Gar nicht so weit.
Ja,
Eine Frage des Blickwinkels.
ich glaube, man muss sich dessen bewusst werden. Ja? Ich bringe da Beispiel. Wenn ich eine Delegation da habe, dann hören sie nicht nur zu, was die Leute, die wir treffen, sagen oder wie sie das sagen, sondern ich höre ihnen auch zu, wie die Delegationsteilnehmer über Dinge reden. Und dann habe ich das schierste Plüschtier, das ich finden kann, nämlich mit. Und ich warte drauf, bis jemand was Negatives sagt. Also zum Beispiel, was sagt ihr? Diesen Rechtstext, diesen Vertrag, den könnte man, den gibt es mal, wenn es in unsere Rechtsabteilung geht, wir zerreißen und das in der Luft. Ja. Oder bei uns geht das nicht wegen einem Betriebsrat. Solche Sachen.
Ja.
Oder dieser Wohnwagen beispielsweise, der ist viel zu schwer, da gibt es bei unserer Gesellschaft, das kann nur so und so viel Kilo sein. Ja. Dann gebe ich Ihnen, dann gebe ich demjenigen dieses Plüschtier in die Hand. Als öffentliches Zeichen, jetzt hast du was Negatives gesagt. Und nämlich in einer Weise auch die Diskussion beendet. Und ich fordere die Person auf, jetzt formuliere es um, jetzt sag das in einer anderen Weise. Nämlich, wie können wir das mit dem Betriebsrat hinkriegen? Wie kann der Vertragstext so formuliert werden, dass die Rechtsabteilung damit einverstanden ist? Ja? Und das bedeutet dann, dass Sie zu einer Diskussion einladen, wenn Sie so den Satz einfach umformulieren. Und dann gibt es eine Diskussion. Ja? Und dann findet man Lösungen. Und dann merkt man, wow, es war gar nicht so schwer. Ja? Und stellt sich heraus, dass die Unternehmensleiter selber diejenigen sind, die das Problem sehen. Ja? Die wollen alle Innovation haben und sind aber durch ihre Sätze, die sie sagen, verhindern sie Innovation. Und dann müssen sie dieses Plüschtier so lange behalten, bis der Nächste was Negatives sagt. Und dann werden Sie dann also besonders gut zu, weil Sie wollen es ja loswerden. Also, warte. Gute Frage. Wie lange bleibt das? Also bei normalen Delegationen, sage ich einmal, also Delegationen, wo Leute, Geschäftsführer aus verschiedenen Industrien dabei sind, geht das vielleicht bei einer Woche oder bei 3 Tagen so 2-3 Mal herum und dann kommt es wieder zu mir, weil ich bin ein Wiener und ich bin ein Nörgler und wir mosern herum. Das heißt, ich bin immer negativ, das kommt also automatisch zu mir zum Schluss. Ja? Man kommt nicht drauf, das ist genetisch einfach als Wiener. Aber am schlimmsten sind tatsächlich die Politikerdelegationen und dort, wo Leute zum Beispiel Handelskammer dabei sind. Ja? Also weil das ist unglaublich. Also das ist natürlich auch, Politik ist ein hartes Feld und da wird mit anderen, da werden andere Handschuhe angezogen. Ne? Dort, das heißt, man hat dann leider Gottes auch eine Sprechweise oder Redensweise oder Herangehensweise an Dinge. Also ich hatte schon Staatssekretäre da, die das erste sagen, also wenn ich das jetzt sie mitkriege, dann habe ich Angst. Ja? Und du bist jetzt in Silicon Valley gekommen, um uns das zu sagen. Nein, du bist in Silicon Valley gekommen, eigentlich mal herauszufinden, wie geht das? Und dann besser zu verstehen und dann zu verstehen, wo wirklich die Gefahren liegen und vor allem, wo die Chancen liegen.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.